Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir lesen miteinander Prediger Kapitel 7. Und zwar werde ich es immer abschnittweise lesen und auslegen. Wir wollen das ganze Kapitel heute Morgen miteinander betrachten. Ein guter Ruf ist besser als gute Salbe und der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt. Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen und der Lebende nehme es zu Herzen. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert, aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut oder wo man lacht. Es ist besser, das Schelten des Weisen zu hören, als den Gesang der Toren. Denn wie das Krachen der Dornen unter den Töpfen, so ist das Lachen der Toren. Auch das ist eitel. Soweit erstmal. Trauern ist besser als Lachen. So möchte ich auch diese Andacht heute Morgen überschreiben. Und das ist eine tiefe Weisheit, wie auch überall in der Bibel und auch im Buch Prediger. In Vers 1 lasen wir, ein guter Ruf ist besser als gute Salbe und der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt. Gute Salbe kann einen Menschen heilen. Sie kann helfen, Wunden zu verschließen, die geschlagen wurden durch Unglücksfälle, auch durch Verletzungen, die zwischen Menschen geschehen. Aber ein guter Ruf ist besser als das. Besser als Wunden heilen zu müssen durch eine gute Salbe ist es, wenn man sich so verhält, dass man nicht andere schädigt, wenn man einen guten Ruf hat in der Gesellschaft, in der Gemeinde, sodass auch die Ungläubigen unseren Wandel sehen und dadurch beschämt werden und sehen, das ist ein Christ, eine Christin, dieser Mensch ist anders und leuchtet als ein Licht in diese dunkle Welt. Ein guter Ruf ist besser als gute Salbe. Besser als Wunden verbinden müssen ist, sie gar nicht erst zu schlagen. Und der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt. Man muss das im Zusammenhang verstehen. Natürlich ist Gott ein Gott des Lebens. Er hat uns das Leben geschenkt, hat jeden von uns erschaffen. Durch sein Wort hat uns Eltern bestimmt, durch die wir zur Welt kommen durften, im physisch, irdisch, geschöpflichen Bereich. Aber alle Tage waren in seinem Buch verborgen, die noch werden sollten, Psalm 139. Wir haben keine Präexistenz, also Vorexistenz, wie unser Herr Jesus Christus es in einzigartiger Weise besaß. Aber Gottes Plan bestand bereits, diesen Menschen, dich und mich, zu schaffen. Und er hat dazu einen Mann, eine Frau herausgesucht, die unsere Eltern werden sollten. Und so sind wir in diese Welt hineingekommen. Der Tag der Geburt ist durchaus zu loben. An anderen Stellen wird das auch gesagt, ja, ich danke dir, dass ich lebe, dass du mir Atem geschenkt hast. Aber warum heißt es dann hier, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt? Vom Zusammenhang her geht es darum, dass der Mensch erst klug wird, wenn er auf das Ende sieht aller Wesen. Wenn wir in eine Geburtsklinik gehen, freuen wir uns über die Babys, die hoffentlich ihren ersten Luftschrei schon getan haben und damit lebensfähig sind. Wenn wir in ein Sterbehaus gehen, in ein Trauerhaus, da werden wir nachdenklich. Und so heißt auch im Psalm 90, bedenke Mensch, dass du sterben musst, damit du klug wirst. Dieser Psalm, wo es um die Vergänglichkeit geht. Man kann auch schon im Krankenhaus klug werden, wenn man Babys sieht, aber besonders, wenn man einen Leichnam sieht. Dann sieht man nämlich, wie es uns allen geht, die wir normalerweise auf diesem natürlichen Weg des Todes sterben, abgesehen von Menschen, die vielleicht entrückt werden oder auch schon entrückt wurden, Elia und Henoch. Aber das Normale für uns ist, dass wir hier vergehen und über die Todesschwelle gehen müssen. Und der Tag des Todes ist vor allem auch dann besser als der Tag der Geburt, wenn es an Sterben geht, eine gute Lebensbilanz ziehen können. Wenn unser Leben sinnvoll war. Sinn heißt ja Weg vom Anfang zum Ende. Dass unser Weg ein Weg im Dienste des Herrn war. Und dadurch Sinn erfüllt und nicht sinnlos wie der Weg der Gottlosen. Darum geht es ja auch noch gleich. Die Gottlosen haben keinen Sinn in ihrem Leben. Ihr Sinn ist nur leben und genießen und vergnügen, aber ohne Gott und dadurch in der Sünde. Der Prediger sagt auch, freue dich deines Lebens, aber niemals so, dass du sündigst, sondern fürchte Gott. Das steht über allem, auch im Buch Prediger. Denn die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit und der Erkenntnis. Der Tag des Todes ist besser als der Geburt, als der Tag der Geburt, denn da kann der Mensch klug werden, wenn er auf das Ende aller Wesen, Lebewesen und des Menschen blickt und sich zu Gott bekehrt, bevor es zu spät ist. Denn nach dem Tode haben wir keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Jetzt ist der Tag des Herrn. Wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Jeder ist zur Entscheidung gerufen, sich für Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu entscheiden, das Leben zu ergreifen und nicht im ewigen Tod der Verdammnis dahin welken zu müssen, im Feuer, wo die Flamme nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt. Jetzt ist der Tag des Heils. Kehre um, solange es noch Tag ist. Und nun wird es weiter ausgeführt. Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen, der Lebende nehme es zu Herzen. Das habe ich schon gesagt und ausgelegt. Genau darum geht es. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Man kann auch so sagen, Oberflächlichkeit, oberflächliche Freude führt nicht zur Tiefgründigkeit. Ausgelassenheit lenkt vom Wesentlichen im Leben ab. Der Mensch möchte geradezu verdrängen, dass es einen Gott gibt, dass es Schuld gibt, dass er Vergebung braucht, dass er einmal in die Ewigkeit gehen muss, die dann Verdammnis ist, wenn er nicht umgekehrt ist. Das möchte er verdrängen durch oberflächliche Vergnügungen. Er stolpert von Party zu Party, von Rausch zu Rausch, von Drogennadel zu Drogennadel und kommt nicht weiter voran, sondern immer weiter bergab. Das ist die Tragik im Leben vieler Menschen. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Natürlich, keiner von uns wünscht sich von unserer Natur her, dass wir trauern müssen. Es ist viel schöner, wenn wir uns freuen dürfen. Ich gehe auch von meiner Natur her lieber zu Geburten und gratuliere oder auch zu Hochzeiten, wo man dann fröhlich miteinander feiert, dass zwei Menschen den Bund fürs Leben miteinander schließen oder auch Tauffest. Ja. Aber wenn man zu Beerdigungen geht, wird man ermahnt und aufgerüttelt aus dem Schlaf des Oberflächlichen. Das reißt uns heraus aus einem oberflächlichen Dahinvegetieren von Fest zu Fest, von Vergnügen zu Vergnügen. Bedenke, o Mensch, dass du sterben musst, dass dein Herz sich bessert, dass du noch rechtzeitig zum Herrn findest. Und so heißt dann auch, das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert, aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut, und zwar in oberflächlicher Weise freut. Es gibt auch die Freude am Herrn, das ist auch Weisheit, aber die Toren, die oberflächlich feiern. Es ist besser, das Schelten des Weisen zu hören, als den Gesang der Toren. Die Toren werden kaum Ermahnung aussprechen und sagen, Mensch, bedenke, dass du sterben musst. Aber der Weise wird uns ermahnen, Mensch, lebe nicht so dahin, als ob es Gott nicht gäbe. Mensch, kehre um, solange es noch Zeit ist. Mensch, löse dich los von deinem sündigen Wandel. Das ist das Schelten oder Ermahnen der Weisen. Sie rufen uns zur Umkehr. In jeder Verkündigung, die bibelgemäß ist, ergeht dieser Ruf an uns. Heute leider weniger als früher, aber es gibt auch heute noch Prediger, die Sünde, Buße und Verdammnis, solche unbequemen Themen nicht verschweigen. Und wir dürfen das nicht verschweigen, wenn Menschen nicht verloren gehen sollen. Denn wie das Krachen der Dornen unter den Töpfen, so ist das Lachen der Toren, auch das ist eitel. Seid ihr schon mal an einem Wirtshaus vorbeigegangen, wenn es da fröhlich zuging? Das ist prasselt dann so wie unter Töpfen. Dieses laute Gejohle und Geschrei und Kichere. Wir wollen jetzt diese Menschen nicht verurteilen, steht uns nicht zu. Aber doch muss man oft denken, ja, so ein sinnloses, oberflächliches Gerede unter viel Alkohol, wo dann oft nichts mehr Gescheites herauskommt, am Schluss nur noch ein Lallen. Und dann sind sie wirklich unter den Töpfen, liegen sie unter den Tischen am Schluss, haben wir auch alles schon gehört. Solche Exzesse, die betrieben werden in der Welt. Wie töricht, wie sündig und vergänglich. Flüchtig und nichtig ist ein solches Dasein. Nur der Anblick des Todes treibt die Narrengeister aus. Bei vielen muss es erst so weit kommen, dass ein lieber Angehöriger stirbt und sie wie durch einen Schock aufgerüttelt vor dem Ende dieses oberflächlichen irdischen Daseins stehen. Muss es auch bei uns erst so weit kommen, dass wir dem Tod ins Angesicht blicken, oder kehren wir um, auch schon in Zeiten, wo es uns gut geht? Gott sei Dank, ich durfte den Herrn finden, als es mir noch gut ging, als ich noch nicht mit dem Tod konfrontiert worden war, schon mit 18 Jahren, einfach weil ich nach dem Sinn dieses Lebens gefragt habe. Ist alles das Irdische und was kommt danach? Das hat mich schon früh beschäftigt. Und dann habe ich begonnen, die Bibel zu lesen und habe den Herrn annehmen dürfen als meinen Herrn und Erlöser. Wir lesen den nächsten Vers, Vers 7. Und jetzt kommen verschiedene einzelne weitere Themen, die aber auch mit Weisheit und Torheit zusammenhängen. Unrechter Gewinn macht den Weisen zum Toren und Bestechung verdirbt das Herz. Es geht wohlbemerkt um unrechten Gewinn, dass Dinge mit Lug und Trug angeeignet werden. Und jemand vielleicht, der weise angefangen hat, kann töricht werden durch die Verlockung des Geldes, des irdischen Besitzes. Ja, wie töricht, wenn jemand zurückfällt in diese niedrigen Gefilde des Materialismus, des Anhäufenwollens von irdischen Schätzen. Dann wird der Weise wirklich zum Toren. Und wenn er sich gar bestechen lässt, zum Beispiel ein Richter oder ein Politiker oder ein Beamter, wird das Herz verdorben, ist nicht mehr die Aufrichtigkeit vorhanden, die wir in Jesus haben. Denn Jesus selber ist die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Möge der Herr uns davor bewahren, zurückzufallen in solche Niederungen des Verderbens. Vers 8. Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Ein Geduldiger ist besser als ein Hochmütiger. Kennt ihr den Satz der Glaubensväter aus dem Pietismus, wo es einmal heißt, nicht der Anfang, nur das Ende ziert des Christen Glaubenslauf. Von wem stammt das? Ja, ich weiß es jetzt auch nicht, aber es ist ein wichtiger Satz. Und das ist eine tiefe Wahrheit. Nicht der Anfang, nur das Ende ziert des Christen Glaubenslauf. Man kann sich einmal vor Gott nicht darauf berufen, dass man sich bei einer Evangelisation bekehrt hat, die Hand gehoben hat und dann mit Feuereifer dem Herrn Jesus nachfolgen wollte. Und dann, vielleicht nach Monaten, vielleicht auch erst nach Jahren oder Jahrzehnten, ist man lau geworden, ist der Eifer vergangen, lebt man nur noch in Routine, geht nur noch aus Gewohnheit unter Gottes Wort. Aber es spricht nicht mehr zum Herzen und man tut auch praktisch kaum noch was für den Herrn. Und dann das Ende. Und der Herr wird einmal fragen, was hast du für mich getan? Hast du mich wirklich lieb gehabt? Oder hast du nur noch aus Tradition an den Versammlungen teilgenommen? Es heißt einmal in 1. Korinther 3, dass manche gerettet werden, aber nur wie durchs Feuer hindurch. Es heißt wie durchs Feuer. Es ist kein Fegefeuer, sondern ein Bild, wenn es heißt wie durchs Feuer. Das ist ein Vergleich, ganz klar. Wenn stünde durchs Feuer hindurch, dann könnte man die Fegefeuerlehre vielleicht finden in der Bibel. Aber man findet sie nicht, das heißt wie durchs Feuer. Aber das nur nebenbei bemerkt. Und der eine hat dann Gold, Silber und Edelsteine gebaut auf dem Fundament Jesus Christus. Der andere nur Heu, Stoppeln und Holz, also nicht so wertvolle Frucht gebracht. Ja, wenn wir uns wirklich mal bekehrt haben und vielleicht auch dann wiedergeboren worden sind bei der Bekehrung, wie ich denke, dann wird der Herr uns auch fragen, was hast du aus deinem Glaubensleben gemacht? Es ist kein Leistungsdruck damit gemeint, aber dass wir einfach freudig die Frucht des Geistes hervorbringen, gemäß Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung oder Keuschheit. Diese Frucht des Geistes, wie es in Galater 5 beschrieben ist und auch an vielen anderen Stellen. Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Wie sieht unser Glaubensleben aus? Ist es ein Dienstleben für den Herrn und dadurch auch in seiner Freude gründend? Ein Geduldiger ist besser als ein Hochmütiger bzw. ein Stolzer. Ein stolzer Mensch, der beansprucht, alles zu können. Und dann fällt er sehr schnell auf die Nase. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber ein Geduldiger, der zäh an einer Sache bleibt, der auch dauerhaft im Glauben dem Herrn nachfolgt, er kommt ans Ziel, während der Stolze vorher fällt. Ja? Deshalb lasst uns lieber geduldig sein, auch in unserem Glaubensleben, wie auch in allen alltäglichen Dingen. Lieber geduldig sein, als hochmütig zu behaupten, ich kann alles. Und ich mache das jetzt so schnell und mir kann keiner was sagen. Nein, Geduld, Beharrlichkeit ist besser als Hochmut. Hochmut ist immer ein Zeichen der Selbsterhöhung, dass man selber wie Gott sein will, sich über andere Menschen stellt, auch nicht bereit ist zu lernen von ihnen. Und das ist eine Tragik. Vers 9, sei nicht schnell, dich zu ärgern, denn Ärger ruht im Herzen des Toren. Auch das gehört zur Geduld, sich nicht schnell ärgern. Der Herr ruft uns auf durch das Wort des Predigers. Es ist ja letztendlich Gottes Wort, auch wenn es durch Salomo hier niedergeschrieben ist. Ruft uns auf, gleichmütig zu sein, auch in einer heiligen Gelassenheit mit Dingen umzugehen, die uns belasten, auch wenn wir angegriffen werden, verleumdet werden, bekämpft und beschimpft, dass wir uns nicht ärgern sollen. Das können wir nur im Herrn. Von Natur aus ärgern wir uns natürlich, wenn unser Fleisch hier angekratzt wird, in irgendeiner Weise, unser fleischlicher Adam. Aber der Herr kann uns Kraft schenken, zu überwinden und auch hier alles auf ihn zu werfen. Zu sagen, Herr, schenk mir innere Ruhe, dass ich nicht mit den gleichen Waffen zurückschlagen muss wie der, der mich ärgert. Dass ich ihm auch vergeben kann und dass es vorher noch vielleicht zu einer klärenden Aussprache auch kommt. Man darf durchaus die Wahrheit sagen und auch den Menschen sagen, dass man sich an sie ärgern würde und dass es etwas ist, was nicht gut ist, aber dass man es im Herrn, dem Herrn hinlegt und dadurch Frieden hat. Auch Frieden auf den zuzugehen, der einem zum Anstoß geworden ist in einem üblen Sinne. Sei nicht schnell, dich zu ärgern. Das heißt übrigens nicht, dass man sich gar nicht mehr ärgern dürfte oder könnte. Man soll aber nicht schnell dazu sein. Ja? Das heißt eben auch geduldig und barmherzig mit anderen sein. Ärger ruht im Herzen des Toren. Der ist von Natur aus schon ärgerlich. Ein mürrischer, unzufriedener, bockiger Mensch ist der Tor. Und es kommt auch im nächsten Vers zum Ausdruck, Vers 10. Sprich nicht, wie kommt's, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn du fragst das nicht in Weisheit. Kennt ihr das auch, dass Leute sagen, früher war alles besser? Aber heute ist alles so schlimm geworden. Das sagen oft solche, die die früheren Zeiten gar nicht mehr erlebt hatten, wirklich. Es liegt vielleicht schon Generationen zurück. Aber geht es uns heute nicht auch noch gut? Trotz natürlich mancher endzeitlicher Entwicklungen. Aber doch geht immer noch die Sonne auf über Gerechte und Ungerechte. Auch in dieser Woche, wo so viel Regen angesagt war, jeden Tag Sonnenschein, sind wir doch dankbar. Aber auch wenn Regen kommt, das braucht auch das Land, beides. Ja, es ist oft, die Vergangenheit wird oft verklärt in einem unrealistischen Bild und die Gegenwart dunkler gezeichnet, als sie ist. Wir wissen, dass wir auf die Wiederkunft Christi zugehen, dass vorher noch der Mensch der Sünde, des Verderbens auftritt. Aber trotzdem haben wir immer noch relative Freiheit und dürfen uns dessen freuen und dem Herrn dienen, bis er kommt in Herrlichkeit. Wir sollen also keine jammerseligen Leute sein, die immer nur das Negative sehen. Wir sollen den Herrn Jesus groß machen und ihn bezeugen, solange es noch Tag ist. Nicht jammern, sondern jubeln und ihn loben im guten Sinne. Wir dürfen auch Missstände aufzeigen, damit die Herzen umkehren, die Menschen umkehren von bösen Wegen und auch wir selber bewahrt werden, auch unsere Gemeinden. Wir müssen warnen vor Fehlentwicklungen, auch im kirchlichen und evangelikalen Bereich. Aber wir sollen nicht dauernd jammern, sondern vor allem die Größe und Herrlichkeit und Liebe Jesu Christi besingen. Besingen und groß machen. Der nächste Vers hat verschiedene Übersetzungen. Gibt es da? Ich habe es in der Lutherbibel gelesen. Da ist ziemlich unverständlich, aber ich habe eine andere Übersetzung gefunden, die das besser zum Ausdruck bringt, auch vom Hebräischen her. Vers 11 und 12. Weisheit ist gut mit einem Erbgut und hilft denen, die die Sonne sehen. Denn wie Gold beschirmt, so beschirmt auch Weisheit, aber die Weisheit erhält das Leben dem, der sie hat. Habt ihr das verstanden? Das ist Luther-Übersetzung, aber ich habe jetzt eine bessere Übersetzung, wo man es besser versteht. Und zwar, besser als erben ist Weisheit erwerben. Die Weisheit spendet Schatten, während das Geld wie ein Schatten entflieht. Denn jetzt ist es verständlicher. Das habe ich so bei Helmut Lampader gefunden, in seiner Auslegung des Predigers, der auch eine dichterische Ader hat. Also mit diesem Satz, Weisheit ist gut mit einem Erbgut, das reimt sich zwar auch, aber das ist schwer verständlich, besser verstehen. Besser als erben ist Weisheit erwerben. Das soll heißen, besser von Gott geschenkte Weisheit als irdische Schätze sammeln. Ja, haben wir ja gestern ausführlich betrachtet. Und das nächste, wie Geld beschirmt, so beschirmt auch Weisheit. Das versteht man besser so, wenn man sagt, die Weisheit spendet Schatten, während das Geld wie ein Schatten entflieht. So ist das gemeint. Unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, heißt es in einem Psalm. Aber das Geld, das kann plötzlich Füße bekommen und davonlaufen. Es kann zerfressen werden, kann gestohlen werden. Es können die Aktienkurse fallen, ja, alles das haben wir ja erlebt in unserer Zeit. Und wir wissen, wie vergänglich das ist. Was bleibt und alles vergeht? Gott und sein Wort, das bleibt. Alles andere vergeht. Die Weisheit erhält das Leben dem, der sie hat. Ja, das ist gewisslich wahr. Vers 13, sieh an die Werke Gottes. Denn wer kann das gerade machen, was er krümmt, was er krumm macht? Wir sollen dankbar anerkennen, was Gott geschaffen hat und wie er es geschaffen hat. Auch unser Leben, ob wir jetzt eine gerade oder eine krumme Nase haben, um das mal ganz wörtlich hier auch auf den Menschen zu beziehen, nehmen wir es doch dankbar an. Ich muss immer mit Trauer an solche Menschen denken wie Michael Jackson. Der konnte nie damit sich abfinden, dass er eine dunkle Hautfarbe hatte und dass er ein bisschen besonderes Gesicht hatte. Wenn man so Bilder als Kind sieht, sah er an sich ganz nett aus. So ein schöner, dunkelhäutiger, schwarzer Junge mit Graushaaren. Das hat er nicht so stehen lassen. Er hat unbedingt weiß aussehen wollen und wie eine Frau und solche Dinge. Ja, und das hat am Schluss nur noch ausgesehen wie eine Puppe, ja, wie so eine Maske. Ganz schrecklich. Und in Drogen und anderen Dingen wohl geendet. Ja, er konnte sich nicht annehmen, wie Gott ihn geschaffen hatte. Und so gibt es auch viele Menschen heute, die gehen da zum Schönheitschirurgen und alles Mögliche, anstatt auch das Alter in Würde anzunehmen, dass die Haare grau werden. Auch da dürfen wir dankbar sein, denn es heißt in der Bibel, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen. Man soll Ehrfurcht haben vor älteren Menschen, wenn sie weise sind. Es gibt natürlich auch den Satz, Alter schützt vor Torheit nicht, das gibt es auch. Aber doch, Alter ist zwar kein Verdienst, aber der Mensch hat schon viel hinter sich. Schweres und Schönes, und wir dürfen solchen Menschen in Respekt begegnen. Wir haben hier auch zwei Geschwister unter uns, Schwestern, die über 90 sind, ja, wollen auch von ihrer Lebenserfahrung manches lernen. Dürft sie auch gerne fragen. Sieh an die Werke Gottes. Wer kann das gerade machen, was er krümmt? Er hat alles so geschaffen, dass es gut ist. Ja, sogar sehr gut, manches. Und wollen wir doch das so stehen lassen. Erst durch den Sündenfall wurden die Dinge verdorben. Aber darauf kommen wir noch zurück. Dann heißt es in Vers 14, am guten Tage sei guter Dinge, sei fröhlich. Und am bösen Tage bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was zukünftig ist. Auch eine tiefe Weisheit und Erkenntnis. Wenn gute Tage sind, dürfen wir uns freuen, aber ohne oberflächlich zu werden. Das ist die Gefahr. Da denkt man, es bleibt immer so, immer auf Wolke 7. Nein, wir wissen, es kommen auch wieder andere Zeiten. Ja, so war es auch in meinem Leben. Lange Hochphase, dann ein tiefer Absturz, dann ging es wieder langsam hinauf, dann wieder eine Tiefphase und so weiter. Ja, versteht ihr? Wahrscheinlich haben es die meisten ähnlich erlebt. Ich will jetzt mal nicht fragen, wie viel Hoch und Tiefs die Schwester schon hinter sich hat mit ihren 92 Jahren. Aber so ist es im Leben, dass wir wissen dürfen, es gibt gute Tage und böse Tage, die uns nicht so gefallen. Es müssen nicht unbedingt nur die Tage des Alters sein, wenn man schwächer und kränker wird. Das kann auch schon früher im Leben kommen. Mancherlei Nöte in der Familie, Arbeitslosigkeit, Krankheiten, Unfälle, was alles passieren kann. Wo plötzlich Einbrüche im Leben kommen, mit denen man nicht gerechnet hatte. Aber bedenke, auch diese Tage hat Gott geschaffen. Nicht nur zugelassen, geschaffen steht hier. Ja. Auch hier hat Gott einen Plan. Gott weiß, was kommt. Und der Mensch soll die Zukunft gar nicht wissen. Er würde sich damit nur verrückt und unglücklich machen. Und jeder, der zur Wahrsagerin geht, ist ein Tor in mehrfacher Hinsicht. Abgesehen davon, dass er ja mit dem Teufel sich in Verbindung bringt, in jeder okkulten Betätigung, abgesehen davon, macht er sich unglücklich, wenn er sich solche aus dem Spiritismus kommenden Offenbarungen zuführt und dann Angst bekommt vor der Zukunft, die ihm da prophezeit wurde. Der Teufel hat auch mehr Wissen als der Mensch, aber er ist nicht allwissend. Das sind immer Mischungen aus Wahrheit und Lüge, die uns im Okkultismus aufgetischt werden. Lasst die Finger davon. Was wir zum Leben und Sterben brauchen, haben wir im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift, geoffenbart bekommen. Gott sei Dank. Der Mensch aber soll nicht wissen, was zukünftig ist. Er soll die Tage annehmen, wie sie kommen. Jeder Tag hat seine eigene Plage, darum sorget nicht für den morgigen Tag, sagt uns der Herr Jesus Christus in der Bergpredigt. Nun geht es aber noch weiter. Manche Anfechtungen angesichts des Glücks der Gottlosen können auch kommen im Glaubensleben. Vers 15. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Ja, das ist die Erfahrung, wenn wir vordergründig die Dinge betrachten. Warum geht es den Gottlosen so gut? So, diese Klage finden wir auch in manchen Psalmen, vor allem auch Psalm 73. Aber dann heißt es, dennoch bleibe ich an dir, denn du bist meines Herzens Trost und mein Teil. Der Beter klagt über das scheinbare Glück der Gottlosen. Es ist ja nur scheinbar, weil es ein vergängliches Glück ist. Irgendwann kommt das böse Erwachen. Vielleicht schon hier, spätestens aber in der Ewigkeit. Und es gibt Menschen, die gerecht sind, die auch gläubig sind, aber sie erleben viel Leiden. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch, sagt das Wort Gottes. Das heißt niemals, dass der Gläubige von allem Leid verschont bleibt. Nein, haben sie mich verfolgt, dann werden sie auch euch verfolgen, sagt der Herr Jesus in Johannes 16. Der Jünger ist nicht über dem Meister. Sind wir dazu bereit, als Gläubige, nicht immer nur Glück und Freude zu erleben mit dem Herrn, sondern auch Tiefen und Bedrängnis und Verfolgung und vielleicht sogar Martyrium unseres Lebens und Leibes? Das kann zur Anfechtung werden, aber wenn wir die Bibel realistisch lesen, wissen wir, Glaubensnachfolge heißt nicht befreit sein von allem Leiden, sondern getragen sein im Leiden durch den Herrn Jesus Christus, der durch sein Leiden Erlösung uns erworben hat. Etwas völlig anderes, darf man nicht verwechseln. Nicht befreit sein von allem Leiden, sondern getragen sein im Leiden durch Jesus Christus. Natürlich kann er auch Heilung und Befreiung schenken. Und wir dürfen beten, Herr, schenk, dass es wieder aufwärts geht. Und er wird es auch erhören zu seiner Zeit. Und nun kommt etwas, was vielleicht missverständlich ist, wenn man es oberflächlich liest. Wir lesen es im Zusammenhang. Ab Vers 16. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht sterbest vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allem. Nicht allzu gerecht und nicht allzu gottlos sein. Das hört sich so nach der goldenen Mitte an. Also ich will nicht so ganz extrem christlich sein, aber auch nicht gottlos, wie die vulgären Heiden leben. So könnte man das deuten, also so das Mittelmaß. Was ist aber das Maß, das der Prediger uns hier nennt? Wer Gott fürchtet, der entgeht dem allem. Das ist das Maß. Und das liegt nicht irgendwo in der Mitte, sondern das liegt oben bei Gott, das Maß. Wenn hier gewarnt wird vor der Gottlosigkeit, dann ist ganz klar, das stimmt mit der Bibel überein. Wenn aber gesagt wird, sei nicht allzu gerecht, dann stimmt das auch mit der Bibel überein. Denn davor hat auch der Herr Jesus gewarnt, nämlich vor der Selbstgerechtigkeit des Menschen. Sprichwörtlich hierzu die Pharisäer. Man spricht von der pharisäischen Überheblichkeit, die den Menschen Satzungen auferlegt haben, die sie selber nicht halten konnten. Wir sehen das heute auch beim Islam, wie viele Menschensatzungen den Menschen da aufgelegt werden, die aber letztendlich keiner wirklich halten kann. Versuche der Selbsterlösung, Selbstgerechtigkeit, Pharisäismus, mangelnde Demut, Werkgerechtigkeit und Unbarmherzigkeit mit dem anderen, all das schwingt hier mit, wenn man sich für allzu gerecht hält. Man ist da nicht mehr hörbereit für Veränderung. Wenn andere einem etwas sagen, du hältst dich für gerecht, aber du machst sowas, was noch nicht mal die Heiden machen, ja, wie schnell werden wir dann von unserem hohen Ross heruntergestoßen? Versteht ihr? Ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so ging. Man denkt, jetzt habe ich es geschafft. Ich sündige nicht mehr. Es gab schon solche Lehren in der Kirchengeschichte. Ja? Da hat mal einer behauptet, ein bekannter Prediger, ich habe schon seit 2 Jahren nicht mehr gesündigt. Na, wie wunderbar, wenn das ginge. Ich will ja gar nichts dagegen sagen. Aber, liebe Freunde, Hochmut ist die größte Sünde. Der Hochmut. In Pforzheim hat mal jemand gepredigt, in einem Saal, bin ich auch mal hingegangen. Er hat auch schon seit 10 Jahren nicht mehr gesündigt. Und gleichzeitig hat er gesagt, es gibt in Pforzheim keine einzige Gemeinde, die recht sei. Und dann habe ich ihn nur auch zurückgefragt, und was ist die größte Sünde? Der Hochmut, habe ich ihm dann gesagt. Keine einzige Gemeinde, die recht sei. Ja, das ist ja ganz offensichtlich. Ein Mensch, der sich über alle stellt, der die Christen gar nicht kennen kann, alle in Pforzheim und Gemeinden, aber sich dann so hinstellt. Er hat vielleicht manche groben Sünden vermieden, viele denken dann gleich an Ehebruch und so, hat er vielleicht tatsächlich nicht gemacht, aber dann auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Der Mensch kommt in einen Leistungsdruck, beobachtet sich nur noch selber und wird dadurch krank, in die Verzweiflung getrieben, wenn er denkt, ich kann sündlos leben. Nur in Jesus Christus sind wir gereinigt von Sünden. Und nur soweit wir in ihm sind, können wir die Sünde besiegen. Aber niemals durch Selbstgerechtigkeit oder eigene Kraft. Habt ihr das richtig verstanden? Ja. Wichtiger Unterschied. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ich habe es jetzt frei wiedergegeben. Ich hoffe, das stimmt. Ich bin nicht so gut im Auswendiglernen, aber ich denke, ihr habt den Sinn verstanden. Christi, Blut und Gerechtigkeit. Und nur wenn wir das erkennen, dann bleiben wir auch in der richtigen Demut, im Dienemut vor dem Herrn und erheben uns nicht über andere. Und wir fürchten Gott, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem Allem. Sowohl der Selbstgerechtigkeit als auch der Gottlosigkeit. Und er kann Reinigung erfahren, wenn er doch gefallen sein sollte. In Römer 3 steht da die Warnung, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und das wird auch hier im Prediger bereits im Alten Testament genauso gesagt, in Vers 19 folgende, die nächsten Verse. Wir lesen, die Weisheit macht den Weisen stärker als 10 Gewaltige, die in der Stadt sind. Denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Da steht's, das Gleiche, was wir im Römerbrief auch wieder finden. Keiner ist ohne Sünde vor dem allmächtigen, heiligen Gott. Denn an Gottes Maßstab gemessen sind wir alle nur kleine Würmlein. Das habe ich schon mehrfach betont. Kann man gar nicht oft genug sich klar machen. Vers 21, das ist auch eine große Weisheitsregel im alltäglichen Umgang mit Menschen, wo es heißt, nimm auch nicht zu Herzen alles, was man sagt, dass du nicht hören müsstest, wie dein Knecht dir flucht. Denn dein Herz weiß, dass du anderen auch oftmals geflucht hast. Ja, ich habe meine Frau auch schon mal gefragt kürzlich, warum werde ich denn so oft angegriffen von Evangelikalen? Da sagt sie, du greifst sie ja auch an. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ich sehe da einen Auftrag, die Gemeinde zu warnen vor manchen Fehlentwicklungen, aber natürlich, sie schlagen auch zurück und sagen, der Gastmann, der macht Nestbeschmutzung und so weiter. Ja. Ich sage das ganz selbstkritisch, auch jetzt in der Öffentlichkeit. Aber deshalb, ich versuche zumindest, das in Liebe und Sachlichkeit zu sagen, wenn ich schon mal etwas Kritisches sagen muss. Und leider nimmt es ja überhand, Beispiel Volksbibel und Ähnliches, da können wir einfach auch nicht schweigen. Aber, ja, man wird dann auch entsprechend angegriffen und leider nicht immer in sachlicher Weise. Da kommen dann manche Schläge unter die Gürtellinie und es ist eine Gnade, wenn der Herr uns die Kraft schenkt, uns darüber nicht so zu ärgern, dass wir auch auf dieser unteren Ebene zurückschlagen. Das möge der Herr bewahren davor. Wahrscheinlich auch nicht immer gelungen, aber ja, wir sollen dann wenigstens sachlich diskutieren und nicht unfair den Menschen persönlich angreifen. Das wollte ich nie tun und möchte ich auch nicht tun. Und geflucht, fluchen sollen wir ohnehin nicht. Das ist nochmal ganz schlimm, ja? Wenn man jemand Böses wünscht, wenn wir hoffen, der andere möge möglichst Schaden nehmen, das ist nicht gut. Sollen wir selbst beim ärgsten Feind nicht tun. Nur dann sind wir in der Liebe Christi. Aber hier steht eine gute Regel, nimm nicht zu Herzen alles, was man sagt. Ich kriege so viel zu hören über mich und über andere. Lass es nicht alles zur bitteren Wurzel in dir werden, steht hier. Sondern leg es dem Herrn hin, Herr Jesus, segne diesen Menschen, der das sagt. Schenk ihm aber auch Umkehr und schenk mir, dass ich nicht mich darin zersorge und kaputt mache mit diesen negativen Gedanken. Der eine kommt zum Beispiel und sagt, Sie haben eine wunderbare Predigt gehalten. Der andere sagt, was Sie heute gesagt haben, die gleiche Predigt, das war der letzte Mist. Ja. Was, wem glaube ich jetzt? Und soll ich jetzt mich kaputt machen und sagen, was war da jetzt alles falsch? Natürlich dürfen wir uns korrigieren lassen. Und ich bin für Kritik dankbarer als für Lob. Ja. Man braucht beides, aber konstruktive Kritik hilft sowieso besser, als wenn man da immer nur Lob, Hudelei und Ähnliches hört. Deshalb frage ich auch oft, habe ich jetzt was Falsches gesagt, dann sagt mir es, damit ich es bei der nächsten Predigt korrigieren kann. Also nimm dir nicht zu arg zu Herzen das, was Menschen sagen. Höre auf das, was Gott sagt. Durch sein Wort sollen wir uns korrigieren lassen. Und denke, du bist auch nicht besser. Auch du hast andere oftmals kritisiert, vielleicht sogar ihnen geflucht. Wer weiß. Ja, wir kommen langsam zum Ende von Kapitel 7, auch von unserer Zeit. Vers 23. Das alles habe ich versucht mit der Weisheit. Ich dachte, ich will weise werden. Ich will weise werden. Aber sie blieb ferne von mir. Kann ja gar nicht anders sein. Immer wenn es heißt, ich will, so wie beim törichten Kornbauer, ich will mir Scheunen bauen. Oder andere, ich will das und jenes tun. Dann kommt immer die Antwort, vertraue auf Gottes Gabe, auf Gottes Geschenk, auf Gottes Offenbarung. Bete darum, aber behaupte nicht, ich will jetzt das. Da steht immer der autonome, selbstbestimmte Mensch im Vordergrund, der seinen Willen durchsetzen will. Ich will, dass Gott das tut. Und dann kommt man zur Magie und Zauberei. Wenn der Zauberer etwas erzwingen will, Aber der Christ betet, wie im Vater unser: Herr, dein Wille geschehe. Niemals mein Wille geschehe. Das hat sogar unser Herr Jesus im Garten Gethsemane gebetet. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Und dann ging er ans Kreuz, für dich und für mich. Ja, ich will weise werden, die Weisheit aber blieb ferne von mir, schreibt der Prediger. Weisheit ist ein Geschenk, das wir nur demütig erbitten können. Und vor jeder Predigt, aber auch vor jedem Bibellesen im stillen Kämmerlein sollten wir wirklich beten: Herr, öffne mir dein Wort, dass ich es recht verstehe. Ohne dich kann ich nichts tun. Ich würde nie vor euch hinstehen, ohne den Herrn um Gnade zu bitten, zu helfen, sein Wort recht auszulegen. Warum können wir die Weisheit von uns aus nicht erfassen? Vers 24. Alles, was da ist, das ist fern und sehr tief. Wer will's finden? Die Weisheit ist fern. Sie kann nur geschickt werden, hergesandt werden durch Offenbarung von Gott von oben nach unten in unser Herz hinein. Salomo hatte um Gehorsam gebeten und Gott hat ihm Weisheit und dazu noch Reichtum und Ehre geschenkt. Sie ist fern und sie ist sehr tief, so tiefgründig, dass kein Mensch die Weisheit, die von Gott kommt, ausloten kann. So tief. Tiefer als der tiefste Grund des Meeres. Man weiß heute noch nicht mal, ob auf dem nächsten Planeten Mars Wasser ist, weiß man noch nicht 100%. So klein ist der Mensch. Und wie viele Planeten gibt es? Ja, die Weisheit Gottes, unermesslich, unerforschlich. Nun weiter, Vers 25. Ich richtete meinen Sinn darauf, zu erfahren und zu erforschen und zu suchen Weisheit und Einsicht. Zu erkennen, dass Gottlosigkeit Torheit ist und Narrheit Tollheit. Toll heißt verrückt im Deutschen und das heißt weggerückt von der Norm Gottes. Verrückt ist der, der ohne Gott etwas erkennen will. In diesem Sinne verrückt. Also er hat nicht mehr den klaren Maßstab Gottes, um zur wirklichen Erkenntnis zu gelangen. Und Gottlosigkeit ist Torheit. Dazu ein Zitat aus Psalm 14. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Atheismus. Sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Auch nicht die, die jetzt so groß den Atheismus verbreiten wollen in unserer Gesellschaft. Sie meinen, sie tun Gutes, indem sie den Menschen helfen, auf die eigenen Füße zu stehen, ohne Gott selber das Werk, das Heilswerk innerhalb der Welt anzupacken. Aber es ist die größte Torheit, die Augen zu verschließen vor der wunderbaren Realität Gottes in der Schöpfung, in der Heilsgeschichte und im Erlösungswerk am Kreuz. Ihr könnt jetzt auch lesen, 1. Korinther 1, dieses ganz wichtige Kapitel, wo es um das Kreuz geht, Weisheit und Torheit, 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für wen? Denen, die verloren gehen. Ja. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Und dann auch ganz wichtig, Vers 22, die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, das heißt sogar ein Skandalon, also ein Stolperstein sozusagen, und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als göttliche Kraft und göttliche Weisheit, denn die göttliche Torheit, Klammer auf, wenn es eine solche gäbe, aber natürlich ist Gott allmächtig weise, Klammer zu, Die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Apostel Paulus schreibt hier in Paradoxien, in Gegensätzen, ja, um Dinge deutlich zu machen in einer Übertreibung. Es gibt keine göttliche Torheit und göttliche Schwachheit. Aber selbst wenn es die gäbe, wäre sie noch unendlich stärker als jede Stärke und Weisheit des Menschen. Ja. Gottlosigkeit ist Torheit und Narrheit ist Verrücktheit. Und jetzt kommt ein letzter Abschnitt hier zu einem Thema, was besonders vielen Menschen zum Fallstrick geworden ist, nämlich die sexuelle Versuchung. Und ich fand, bitterer als der Tod sei ein Weib, das ein Fangnetz ist und stricke ihr Herz und fesseln ihre Hände. Wer Gott gefällt, der wird ihr entrinnen, aber der Sünder wird durch sie gefangen. Schau, das habe ich gefunden, spricht der Prediger, eins nach dem anderen, dass ich Erkenntnis fände. Und ich suchte immerfort und habe es nicht gefunden. Unter tausend habe ich einen Mann gefunden, aber ein Weib habe ich unter allen nicht gefunden. Schau, allein das habe ich gefunden. Gott hat den Menschen gut geschaffen, aber sie machen viele Künste, das heißt arglistige Machenschaften. Bitterer als der Tod sei ein Weib, das ein Fangnetz ist und stricke ihr Herz und fesseln ihre Hände. Ja, wir wissen ja, Adam war zuerst geschaffen, dann wurde Eva aus der Rippe Adams genommen, damit er eine Gehilfin habe. Und doch wurde sie ihm bereits zum Fallstrick, insofern, dass Eva zuerst versucht und verführt wurde von der Schlange und dann Adam durch die Frau, durch die Vermittlung der Frau. Man kann vermuten, das ist jetzt spekulativ, dass Adam vielleicht nicht so leicht auf die Schlange hereingefallen wäre, aber als dann die Frau ihm das weitertrug, von der verbotenen Frucht zu essen, da hat er zugestimmt. Man kann also sagen, die Frau ist eher verführbar durch Medialität, durch diesen Okkultismus der Schlange, Satans, und der Mann ist eher verführbar durch Sexualität, durch die Frau, die ihm beigesellt wurde. Und daher handeln alle Dramen, fast alle Dramen und Tragödien, auch Komödien in der Weltgeschichte, in der Weltliteratur, auf den Opern und Operetten und Musicalbühnen, von welchem Thema? Von Liebe und Tragik der Liebe. Ja, immer wieder könnt ihr bei fast allen Werken auf den Bühnen und in der Literatur feststellen, ob es Romeo und Julia ist oder was auch immer. Es geht immer wieder um Liebe, um Enttäuschung, um die Gebundenheit der Geschlechter aneinander. Es ist auch etwas Wunderbares. Wir wollen das ja gar nicht schlecht machen. Gott hat das so geschaffen. Auch die Sexualität, die allerdings in die Ehe gehört und nirgends anders hin. Und doch kann eben die Frau für den Mann eine besondere Versuchung und Verführung darstellen. Es ist auch so. Ja. Auch umgekehrt kann man auch sagen, natürlich. Die Geschlechter, die einander anziehen, die einander zum Segen werden können, wenn es in der Ehe mündet, aber auch zur Versuchung, zum Fallstrick, wenn es im Ehebruch endet oder in der Unzucht, in welcher Form auch immer. Es gibt ein klassisches Beispiel, bereits im 1. Mosebuch, wisst ihr, woran ich denke? Wo aber ein positives Beispiel, wo ein Mann dieser Versuchung widerstanden hat. Es heißt nämlich hier, wer Gott gefällt, der wird ihr entrinnen. Und da gibt es einen Mann, der uns ein Vorbild sein kann, gerade uns Männern, und das war der Josef. Er wurde ja von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft und kam zunächst ins Haus des Potiphar, den Kämmerer des und Pharaos. Er war der Kämmerer Pharaos und Oberster der Leibwache. Also ein schon sehr hochgestellter Beamter. Und er hatte eine Frau, die war wahrscheinlich unersättlich in ihrer sexuellen Gier und unzufrieden mit ihrem Mann und was auch immer, kann man jetzt drüber spekulieren. Aber auf jeden Fall hat ja Josef gefallen und sie wollte ihn immer wieder verführen. Und Josef ist auch alles geglückt, heißt es hier. Er war erfolgreich in diesem Dienst. Und dann steht hier in 1. Mose 39, und es begab sich, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Also ein einfacher Aufruf zum Beischlaf hier, Ehebruch. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist. Und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und wie heißt es weiter? Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Steht der Tropfen höhlt den Stein, das hat sie versucht. So kommt auch der Versucher. Immer wieder hält er uns gewisse Bilder und Eindrücke vor Augen, bis wir schwach werden sollen. Aber, und das ist das Wunderbare, er gehorchte ihr nicht, dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre. Und dann wissen wir ja, wie es weitergeht. Dann hat sie sich gerecht an ihm. Es begab sich eines Tages, als Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, lege dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Und als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen, seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass der seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte sich zu mir legen, aber ich rief mit lauter Stimme. Und so weiter. Dann hat sie gelogen, hat sich an ihm gerecht und hat ihn ins Gefängnis liefern lassen. Durch Gottes Gnade kam er dann aber erst nach längerer Zeit wieder heraus und wurde dann erhöht. Ja, wir sehen, wie raffiniert hier auch der Feind arbeitet, um Männer Gottes zu verderben. Und wir müssen hier wachsam sein. Auf allen Gebieten, auch auf dem Gebiet der Sexualität. Deshalb ist auch ein Schutz, auch für Verkündiger und überhaupt für jeden Mann, ich sage es jetzt mal so, wenn er auch als Ehemann erkennbar ist, zum Beispiel durch einen Ring oder wie auch immer, oder auch die Frau genauso erkennbar ist, dass sie verheiratet ist. Das ist ganz wichtig, auch in unserer heutigen Gesellschaft. Es ist zwar heute leider kein absoluter Schutz mehr, weil viele das geradezu dann als Spielball benutzen wollen, aber doch ist gut, wenn wir auch klar zu erkennen geben, ich bin schon vergeben, ja. Ich lasse mich nicht auf irgendwelche Abenteuer ein. Möge der Herr uns auch dazu Kraft schenken. Wer Gott gefällt, der wird ihr entrinnen, aber der Sünder wird durch sie gefangen. Und deshalb geht es darum, wie unser Herzenszustand ist, ob wir wirklich mit dem Herrn in Verbindung stehen, uns reinigen lassen durch sein Blut, ihn um Kraft bitten, um Gnade, dass wir nicht der Versuchung verfallen, dass wir standhaft bleiben und auch unserem Ehepartner, unserer Ehepartnerin die Treue halten. Und nun kommt ein Satz, den man auch nicht falsch verstehen darf. Ich suchte immerfort und habe es nicht gefunden, die Erkenntnis. Unter tausend habe ich einen Mann gefunden, aber ein Weib habe ich unter allen nicht gefunden, die Weisheit hat. Das klingt jetzt sehr negativ über die Frauen gesagt, aber man muss wissen, dass sich hier um ein hebräisches Stilmittel der Steigerung handelt, ja, dass er sagt, es gibt praktisch keinen Menschen, der von Natur aus weise oder gerecht ist. Bei den Männern unter tausend vielleicht einen, bei den Frauen gar keine als weitere Steigerung. Das heißt aber, wie es im nächsten Vers deutlich wird, sie alle suchen arglistige Künste. Da steht dann, sie ohne Ausnahme sind böse von Natur aus, ja. Damit wird er deutlich, dass er unter dem Mann auch nicht wirklich jemand findet, weil jeder abgewichen ist, so wie es im Psalm 14 und Römer 3 heißt. Man muss das richtig im Zusammenhang sehen. Ja, keiner ist gerecht. Wir sind alle angewiesen auf die Gnade und Vergebung unseres Herrn Jesus Christus, damit wir Reinigung empfangen, wenn wir versagt haben, damit wir bewahrt werden vor dem Bösen und dem Herrn die Treue halten. Ich möchte mal zurückkommen auf das Hauptthema. Trauern ist besser als Lachen. Wie gesagt, keiner von uns wünscht sich von unserer Natur her Trauer. Wir wünschen uns auch, dass das in Calw gut ausgeht, dass niemand trauern muss über irgendwelche Opfer, ist ganz klar. Deshalb haben wir auch gebetet.
Ich sage was dazu, ich habe nachgeforscht.
Ja, okay, aber egal, wenn solche Dinge sind, dass wir ja nicht wollen, dass jemand zu Schanden wird. Aber doch, wenn etwas passiert ist, wenn Menschen gestorben sind, ist es immer eine Erinnerung. Mensch, bedenke, dass du sterben musst, damit du klug wirst. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in den Tod gegangen bist am Kreuz, um uns zu erlösen. Und es ist ein Grund zum Trauern, aber auch ein Grund zum Freuen, denn wir wissen, du bist auferstanden. Und nach dem Tod kommt das ewige Leben. Und wenn wir zu dir gehören, das ewige Leben in der Herrlichkeit. Das macht uns froh, Herr, dieser Ausblick auf die himmlische Herrlichkeit und Vollendung. Und wenn wir daran erinnert werden, an Vergänglichkeit und ewige Herrlichkeit, dann wird unser Herz froh und glücklich. Und so bitten wir dich auch für uns und für die Menschen unserer Umgebung, dass du uns die Herzensaugen immer wieder offen hältst oder neu öffnest, dass wir bereit sind, dir zu begegnen, wenn du uns abrufst, wenn wir auch durchleiden müssen, was uns vorbereitet für das Ende. Herr, tröste und stärke uns im Leiden, dass wir nicht zerbrechen daran. Du hast gesagt, dass du niemand versuchst über seine Kraft und dafür danken wir dir. Herr, du siehst auch jetzt, wie es jedem Einzelnen geht, ob jemand jetzt besonders in Trauer und Not ist. Stärke jede Seele, die trauert. Stärke jede Seele, die im Leidenstal steckt und führ sie wieder heraus. Danke, dass es uns noch so gut geht in unserem Land. Bewahre uns auch die Freiheit, weiterhin dein Wort zu verkündigen, dir zu dienen und Gutes zu tun. Sei aber auch bei den Brüdern und Schwestern, die verfolgt werden, die wirklich jetzt auch im Leidenstal schon sitzen, auch in anderen Ländern. Herr, hilf ihnen, mach sie fest in dir, lass sie standhaft bleiben, damit sie nicht abweichen vom schmalen Weg. Dir sei Lob und Ehre gebracht, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.